Schön, euch zu sehen. Wir sind immer noch in unserer Serie im Gespräch über und also hauptsächlich geht es darum, wie Gott sich die Dinge ursprünglich in Eden vorgestellt hat, weil wir dort merken, erleben, hier ist sein Herz, hier ist sein Wille, hier sind die Dinge so, wie sie ursprünglich geplant sind. Und dann erleben wir alle mehr oder weniger, dass wir hier nicht mehr Zustände haben wie in Eden und dass eine Kraft und eine Mächtigkeit von Zerstörung sich breit gemacht hat. Und wie gut, dass Gott Jesus gesandt hat, damit wir diese Dinge überwinden können und er uns mit ihm irgendwie auch einen Weg gegeben hat, dass wir über diese Dinge herrschen können und siegreich leben und bleiben können. Und wir haben die letzten zwei Mal schon über das Thema Finanzen gesprochen und vor allem, wie viele Jüngerschaftsprinzipien da irgendwie auch drinstecken und wie sehr wir dort lernen können. Und ich will jetzt schon mal, also nicht von mir, nicht von Lydia, nicht von unseren Finanzverantwortlichen, aber ich will dir vom Himmel her, also eigentlich von Jesus persönlich, Danke sagen für alles, was du gegeben hast. Weil die Verheißung ist, das, was ihr einem dieser Geringsten gegeben habt, das habt ihr mir getan. So, mit dem, dass du diese Arbeit unterstützt, gibst du im Ende direkt Jesus. So, und deshalb vielen, vielen Dank. Du hast wirklich Anteil, oder wir können Anteil haben, dass das Reich Gottes wächst. Wir können Jesus segnen und wie schön ist das. Ich bin so froh, dass meine Frau mich nochmal gebeten hat, nochmal zu senden. So, das ist nicht schlecht. Na, den Betrag nochmal. Gute Abstimmung in der Ehe, ja. Okay, wir haben unsere große Serie und wir hatten das letzte Mal den Anfang angeguckt, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und Korinth ist echt eine coole Gemeinde. Also dieser liebe Freund Georg, der eigentlich Seth heißt, der heißt deshalb Georg, weil mir das hilft, ihn aussprechen zu können. Ich habe mit dem TH doch manche Probleme. Aber wir waren bei denen in Neuseeland und das ist wirklich eine wilde Gemeinde, was das Thema Heiliger Geist angeht. Und wenn er hier ist, haben wir das auch erlebt, da passieren echt witzige Dinge. Und der Heilige Geist ist da, aber ich persönlich glaube, dass die Gemeinde in Korinth, wenn man das liest, noch abgefahrener war. Die haben ja versucht, sich gegenseitig zu überbieten. Wer kann mehr in Sprachen reden? Wer kann mehr prophezeien? Und da hat man nicht so sehr auf den anderen Rücksicht genommen und so. Das ging einfach gut ab. So, das ist die Gemeinde, an die Paulus schreibt. Und dann schreibt er ihnen, ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr auch jetzt bei diesem Werk der Gnade auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, wenn ich euch darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Was ich irgendwie witzig finde, wie Jesus, also in dem Fall durch Paulus, wie er es immer schafft, jeden Aspekt unseres Lebens mit unserem Herzen, mit unserem Überzeugung in eine Verbindung zu bringen und es irgendwie im Lichte des Himmels zu sehen und zu merken, egal was wir tun, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kollegen, Eltern, Schwiegereltern, Kindern, Nachbarn umgehen, ist zutiefst geistlich. Weil in der Welt, in der Jesus gelebt hatte, gab es nicht eine geistliche Welt, die vor allem sonntags ist, und irgendeine ungeistliche oder weltliche Welt, das ist so die Zeit, wo ich auf Arbeit bin und wo ich sein kann, wie ich will oder wie ich tatsächlich bin oder was auch immer. So, in der Welt von Jesus war irgendwie alles geistlich und die Frage war vielmehr, wo ist der Fokus und um was geht es und wie sind die Dinge irgendwie mit Gott connected. Und ich hatte beim letzten Mal da schon ganz kurz einen Ausblick gegeben und mit dem möchte ich heute einsteigen. Er fängt damit an, dass er, da ist diese Not in der Gemeinde in Jerusalem, wo sie sammeln, wo die Leute ja auch sagten, wir wollen geben. Und da gibt es ein paar praktische Dinge, wo man ein paar Sachen lernen kann. Aber mitten in all dem sticht eines heraus. Da heißt es, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und was er tut, ist Folgendes. Er nimmt Jesus als Vorbild für das, was im Himmel wirklich wichtig ist und was im Himmel wirklich zählt und offenbart uns die Art und Weise, wie der Vater im Himmel denkt und was sein Herz ist. Und sein Herz bist wirklich du. Weißt du, Gott ging es nie darum, dass wir in großen Massen mal vor ihm stehen und ihn anbeten. Also das wird passieren, aber der war auch glücklich, bevor ich meine Stimme erhoben habe. So. Gott ging es nicht darum, was bekommt er dafür zurück, sondern es ging einfach um dich, weil sein Herz schenkend ist, weil sein Herz segnend ist, weil sein Herz dir zugewandt ist, weil er wirklich will, dass es dir wohl geht und dass du heil wirst, egal wo du drin steckst und dass du zurückkommst in das ursprüngliche Bild, in das ursprüngliche, was er über der Menschheit gesehen hat, dass sie wirklich in Beziehung mit ihm lebt und stark ist und ihn repräsentiert und tatsächlich herrscht und wir den Feind unter den Füßen haben. Dass das Böse nicht... Weißt du, ich freue mich, wenn, und ich vermute, dass es in Einklang mit dem, was Gott vorhat. Gott sieht seine Gemeinde siegreich. Und er sieht viel mehr, dass die Welt, also die Teile, die gottesfeindlich sind, sich vor seiner Gemeinde fürchtet, als dass wir uns vor der Welt fürchten sollen. Und wenn wir schwach sind, ist es nicht hilfreich zu sagen, ach, Hauptsache drauf. Ich glaube, da ist es hilfreich, stark zu werden. Aber das Ziel ist, hinzugehen, weil die Liebe eine Kraft hat, die am Ende alles überwindet. Und hier ist Gottes Herz. Das will er in dich hineinlegen. Dazu will er dich verändern. Und er hat uns ein Vorbild in Jesus gegeben. Er, der reich war, der alle Vorrechte des Himmels hatte, hat die alle im Himmel zurückgelassen, wurde Mensch wie wir, wurde arm, damit wir reich werden. Nicht damit er, damit wir reich werden. Sein Herz ist wirklich zugewandt. Und dieses Vorbild ist nicht nur ein Vorbild, sondern ich glaube, es ist gleichzeitig wie eine Schablone, die wir nehmen können und irgendwie auf unser Leben legen können und mal gucken, wo passt es, wo stimmt es überein, wo darf ich wachsen, wo brauche ich Veränderung. Weil ich glaube tatsächlich, und ich will das hier vielleicht nochmal deutlich machen, ich glaube, dass es im Reich Gottes zwei Richtungen gibt. Und wenn es um Veränderung geht, geht es immer von innen nach außen. Immer. Weißt du, wenn du Dinge nicht hinbekommst, dann ist Gott nicht der, der sagt, aber jetzt bemühe dich mehr, streng dich mehr an, Disziplin. Ah ja, okay, mit viel Mühe schaff ich 3 Tage, du vielleicht 5 Monate. Aber es gibt einen Punkt, wo wir durch äußere Anstrengung unser Verhalten langfristig nicht verändern können, weil eine andere innere Realität in uns lebt. Und da haben wir genügend Predigten von der Svenja auf unserer Homepage, da kann man das vertiefen. Aber Veränderung geschieht von deinen Überzeugungen, von deinem Sein. Und dort will Gott ran, immer zuerst. Zuerst in dein Sein, in deine Identität. Dann wird er Lügen austauschen. Die Nadja hat uns ja heute sehr Mut gemacht, dass Gott Dinge austauschen will. Und ich glaube, ein Prinzip in dem ganzen Veränderung von innen nach außen, Reich Gottes ist nicht Verbesserung. Reich Gottes ist Sterben. Schau, wenn du nur willst, dass Gott alles in deinem Leben austauscht und alles ein bisschen besser macht, dann kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit garantieren, dass du an irgendeinem Punkt wahrscheinlich nicht weiterkommst und du dich fragst, warum verändere ich mich nicht, warum geht es nicht weiter? Den Demütigen schenkt Gott Gnade, denen, die kapitulieren, denen, die sagen, weißt du, mit dem Teil in meinem Leben, der ist wirklich falsch und der muss nicht verbessert werden, der muss ausgetauscht werden. Ich will diesem Ding, meinem alten Leben sterben und ich will neues Leben empfangen. Und tatsächlich geschieht Verbesserung und Veränderung, aber es kommt aus einem veränderten Wesen und der Zugang ist, manchem zu sterben und das bedeutet, sich schuldig zu bekennen. So, Martin Luther spricht von einem fröhlichen Bußetun. Wirklich, von einem fröhlichen Bußetun. Zu sagen, wow, das lebt immer noch in mir. Was für eine gute Möglichkeit, das Jesus zu bringen. Ich freue, weißt du, das ist nichts, wo ich sage, oh scheiße, jetzt habe ich wieder verkackt und ich kriege das immer noch nicht hin. Aber ich bemühe mich mehr. Weil was dahinter steht, ist doch Folgendes. Ich glaube immer noch, dass ich selber hinbekomme. Und wenn ich das glaube, bin ich tief davon überzeugt, dass du in deiner Nachfolge ganz viel Druck haben wirst. Weil das Problem ist, dass Gott so wunderschön und so vollkommen ist. Und wenn du versuchst, das aus eigener Kraft zu erreichen, herzlichen Glückwunsch, ich zähle die Tage. Ich will dir nur sagen, du wirst damit nicht glücklich. Der Weg in die Freiheit ist sich zu beugen werden vor kurzem Taufe. Was für eine schöne, symbolhafte, kraftvolle Handlung, zu sagen, mein Leben ist vorbei, ich vertraue nicht mehr auf meine Gerechtigkeit. Ich vertraue auch nicht mehr auf meine Willenskraft und dass ich alles hinbekomme und dass ich mich mehr bemühe. Das ist nicht das, die gute Nachricht, die Jesus uns gebracht hat. Die gute Nachricht, die er uns gebracht hat, ist, da wo wir aufgeben, kommt seine Kraft. Da wo wir uns niederlegen, kommt Auferstehungsleben. Da wo wir ihn um Hilfe bitten, ist seine Hilfe da. Da wo wir sagen, wir kriegen selber hin, achtet er dich. Wenn du es selber hinbekommen willst, darfst du. Gott mag dich wirklich. Und er sieht dich tatsächlich als befähigtes Gegenüber. Und er ist nicht so wie, jetzt muss ich aufpassen, sonst wird ja alles aufgenommen, wie so manche Mutti. Weißt du, so, egal was die Kinder sagen, aber dann immer nochmal und hier und da. Nee, wenn du keinen Schal haben willst und keine Mütze, dann geh doch raus. Die Mittelohrentzündung ist deine. Das ist okay. So, Entschuldigung an alle Muttis, aber ja, deshalb ist Gott ein Vater. Yes. Ihr könnt jemand Amen sagen. Veränderung geschieht von innen nach außen. Aber Selbsteinschätzung zum Wachstum geschieht von außen nach innen. Anhand von dieser Schablone, die Jesus uns vorgelegt hat, mein Äußeres mal anzuschauen, um zu sagen, was lebt denn wirklich in mir? Und ich finde, wir sehen dieses Muster. Er spricht hier die Gemeinde an und sagt, er sagt das nicht, um Befehl zu erteilen. Wenn ich euch auf diese Sammlung hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, und das ist jetzt wirklich spannend, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Oh, Jesus, könnte man das nicht irgendwie ein bisschen netter formulieren? Kann Liebe nicht nur etwas sein, so ein, oh, und die armen Kinder in Afrika und, oh, weißt du, oh, ich, das ist echt furchtbar. Und diese 5 Minuten persönliche Betroffenheit. Ja, nee, 30 Sekunden bei uns. Oh ja, ist arm, aber ich habe eine warme Bude. Weißt du, ich glaube, hier gibt uns Jesus ein Vorbild und er gibt uns dadurch eine Schablone und sagt, die Echtheit unserer Liebe misst sich nicht nur an der persönlichen Betroffenheit. Also die ist sehr unterschiedlich. Aber am Ende kann man sie daran messen, was tatsächlich rumkommt. Liebe hat einen Ausdruck. Liebe hat einen Ausdruck. Und ich darf uns vielleicht herausfordern, wenn ich sage, und Tränen sind keiner, an dem man das messen sollte. Aber etwas zu verändern, etwas zu tun, etwas zu investieren. Die Schönheit meines himmlisch gefüllten Bankkontos zu nehmen und etwas zu tun. Das könnte ein Ausdruck sein. Da zeigt sich, wie echt das ist, was ich fühle und wie sehr die Dinge da sind. Ich glaube, es gibt im Reich Gottes die 2 Dinge und ich finde wichtig, dass wir die nicht verwechseln. Es gibt dieses Prinzip von innen nach außen und das Prinzip von Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Immer. Und wenn ich außen ansetze, werde ich es nicht schaffen. Aber wenn ich mir Veränderung wünsche, glaube ich, dass ich es auch falsch anpacke, wenn ich sage, ach, wichtig ist doch nur, was im Innersten passiert. Nee. Nee. Für Jesus ist Inneres und Äußeres immer Einklang, also von Gott her. Das ist, wie er uns ursprünglich geschaffen hat, dass unser Sein in Einklang steht, dass unser Denken, unser Fühlen und auch unser Handeln übereinstimmt, dass ein Ja ist und nicht ein Ja, aber dann kam irgendwas dazwischen. Paulus nutzt hier sehr klare Worte. Und wenn man den ganzen Brief liest, dann merkt man, sein Herz ist, ich will euch gewinnen und ich will euch stark machen. Ich will euch wirklich stark machen. Und ich möchte, dass ihr selber stark werdet und ein Handwerkszeug, auch wenn es schwierig ist, ist aber diese Selbsteinschätzung, dieses Abgleichen mit dieser Schablone des Himmels. Was ist real da? Und ihm geht's gar nicht um schlechte Gefühle und Verdammnis und unwürdig sein, sondern ich glaube, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann ist er jemand, der Herrlichkeit und Brillanz in Menschen sehen möchte und sehen möchte, dass sie das, was an Gaben und Potenzial in ihnen steckt, wirklich bis zum Maximum ausleben. Paulus ist dieser Typ von Champions League Trainer. Auf dieser Ebene denkt und fühlt und handelt und spricht er. Und auf dieser Ebene gibt es Sachen, die echt spannend sind. Das sind so Dinge, also wenn der Paul und ich uns vorbereiten würden auf ein Fußballspiel, ja, ich würde das sowieso verlieren, aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, Paulus würde dem Paul sagen, wir müssen nochmal über deine Sprinttechnik reden. Und natürlich kann man denken, weißt du, du musst ja nicht drüber reden. Guck dir Markus an, da kannst du schon froh sein, wenn der 100 Meter überhaupt schafft. Genau, und auch an die Füße kommt, vielen Dank, um die Schuhe zuzubinden, Matthias. Botschaft verstanden. Aber der Punkt ist, Paulus sieht ein Champions League-Spiel. Der sieht sogar noch etwas bei Usain Bolt, wie er an seiner Lauftechnik etwas verbessern kann. Das ist der Ansatz. Der Ansatz ist nicht genügend. Passt du rein oder passt du nicht rein? Dieses Ding ist geklärt. Sein Ansatz ist, so nah wie möglich an das, was möglich ist. So nah wie möglich an Brillanz. So nah wie möglich in die Herrlichkeit, die Jesus vorgelebt hat. So nah wie möglich an dieses Ding, dass Jesus sogar selber sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und sogar größere. Da zielt sein ganzes Streben hin. Die Gebote zu halten ist nicht schwer durch die Liebe, spricht er an anderer Stelle. Da scheint es ein Geheimnis zu geben, dem er nachjagt. Und da geht es nicht um unsere Identität, sondern um seine befähigende Kraft und an unsere eigene Bereitschaft, die wir selber entwickeln dürfen, zu der wir uns freiwillig entscheiden dürfen, zu sagen, ich will ehrlich sein, wenn ich die Schablone Jesu auf mich lege, wo ich stehe. Und da geht es nicht um mein Geliebtsein, da geht es nicht um meine Identität, da geht es um das, was ich auslebe. Weil ein Jesus, der nur Mitleid für uns hätte, aber nicht ans Kreuz gegangen wäre, der hätte uns nicht den Segen gebracht. Und in dieses Bild will er uns tatsächlich hinein verändern. Denn das Ziel himmlischer Liebe ist immer der Segen für den anderen. Das ist immer das Ziel von himmlischer Liebe. Der Segen für den anderen, den Nutzen, den der andere davon hat, dass der andere profitiert. Und dann schreibt er weiter, bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss, sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nicht nach dem, denn ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Bringt dieses Unternehmen, interessant, wie er das betitelt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig im Reich Gottes und ich glaube, das ist ein Muster und da geht es nicht nur um Finanzen, aber natürlich gilt es auch für Finanzen. Wenn es um ein Unternehmen geht, dann geht es um etwas Langfristiges. Und wenn ich etwas verändern will oder wenn ich eine Bereitschaft habe zu investieren und in das Reich Gottes zu investieren, dann glaube ich Folgendes, dass etwas Regelmäßiges, Kleines mehr bewirkt als etwas Einmaliges, Großes. Und jährlich 50 Euro zurückzulegen für Erntedank wird wahrscheinlich mehr zusammenbringen, als was du im Monat Oktober gerade entbehren kannst. Ganz sicher. Und ich glaube, das ist ein Prinzip. Ich glaube, dass viele kleine, regelmäßige Investitionen, egal in welchem Bereich, mehr bringen als dieses einmalige, jetzt wird's aber krachen. Egal, ob du wachsen willst in deiner Großzügigkeit, egal, ob du wachsen willst in dem Bereich, ich will anderen dienen, egal, ob du wachsen willst im Bereich von Evangelisation, egal, ob du wachsen willst im Bereich Gottes Stimme hören, egal. Viele kleine Dinge machen am Ende in Summe mehr als einmalig alles dran zu bleiben, langfristig in gewisse Dinge zu investieren, egal um was es geht, da geht es mir auch mehr als um Finanzen, ist unternehmerisch, also im Sinne von ich bin der Baumeister meines Lebens und ich darf mitentwickeln mehr als heute wird alles anders und danach vergesse ich in diese Dinge zu investieren. Paulus erinnert uns an etwas Zweites. Es geht um Verantwortung. Und er hat nicht den Reichen genommen und den Armen gegeben. Wir haben manchmal hier mehr einen sozialistischen Ansatz als einen Ansatz des Evangeliums. Ein Du hast viel, du musst mir. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Ansatz ist, mir ist gegeben und ich darf verantwortlich damit umgehen. Und ich darf mit dem, was Gott mir geschenkt hat, entscheiden, ob ich segnen will oder nicht. Aber ich darf tatsächlich entscheiden. Ich darf entscheiden, wie mein Bild von meiner Nachfolge aussehen darf. Wem will ich ähnlich werden? Dem Jesus, der sagte, bin gekommen, um zu geben? Oder geht es darum, wie viel gehört mir? Das Zweite, was wir sehen beim Thema Verantwortung, dass Paulus uns sehr ermutigt, stark zu werden. Wer gestohlen hat, der soll aufhören zu stehlen und mit seiner eigenen Hände Arbeit etwas schaffen, so damit er denen, die bedürftig sind, geben kann. Gott will, dass dein Leben sich entwickelt. Gott will, dass dein Leben auch an Überfluss zunimmt, weil es dir die Möglichkeit gibt, zu segnen. Aber die Verantwortung ist immer folgende, und das lesen wir hier. Du bist verantwortlich nach dem, was du besitzt. Wenn ich so viel Geld hätte wie unser Matthias, also ich weiß da ja nichts Genaues, aber er ist Arzt und in meiner Vorstellung haben die alle, genau, sechsstellig, siebenstellig und die kaufen sich immer Garagen, dass sie ihren Monatslohn bunkern können und so. Wenn ich so viel Geld hätte, dann, ich glaube, dass diese ganze Gedanken, wenn, dann, dass wir, also ich sage euch, was ich das Gefährliche da drin halte. Ich halte das Gefährliche, ist tatsächlich das, dass man das Gefühl hat, in seinem Herzen wäre man ja. Wenn die Umstände anders wären, dann würde ich ja geben. Ich halte das wirklich für gefährlich. Also wirklich. Weil wir machen uns was vor. Deshalb ist diese Schablone von innen nach außen so hilfreich. Deshalb geht es nicht darum, was würde ich mit 500.000 Euro machen, wenn ich so viel Geld hätte wie. Oder was auch immer das real ist oder wer auch immer für dich. Sondern die Frage ist, mit meinen 10 Euro, die ich übrig habe, was mache ich mit denen? Das ist auch die Frage, die Gott stellt. Wie gehst du mit dem um, was du hast? Und seine Verheißung ist immer die, wer mit dem Wenigen treu umgeht, der wird mehr bekommen. Wer in seinen Gedanken nur denkt, was er machen würde, wenn er hätte, der wird in 10 Jahren noch denken, was er tun würde, was er machen würde, wenn er hätte. Da wird sich leider keine Entwicklung einstellen. Entwicklung kommt immer von dem, dass man anfängt zu sagen, wie gehe ich mit dem um, was Gott mir gegeben hat? Wie gehe ich mit der Zeit um, die Gott mir geschenkt hat? Wir haben Erntedank und wir haben so viel Güte Gottes gefeiert und feiern das. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, nochmal zu sagen, nächstes Jahr werden wir wieder hier stehen und ich frage mich, wie ich aussehen werde ein Jahr später. In was will ich investieren? In was will ich investieren? Möchte ich, dass der Markus jemand ist, der etwas mehr Zeit in andere verschenkt? Dann darf ich heute eine Entscheidung treffen. Will ich, dass das, was Gott mir an Begabung geschenkt hat, dass es anderen zum Segen wird? Dann wäre es gut, ich trage das irgendwie in meinen Kalender ein, wie auch immer das aussieht. Ob das dein Nachbar ist, ob das das ist, dass du sagst, ich komme eine Stunde die Woche und unterstütze die Putzteams, die es so schön machen und ich genieße das jedes Mal hierher zu kommen und das ist ordentlich und sauber und all diese, was auch immer das für dich ist, was auch immer es ist, aber wir sind verantwortlich für das, was wir haben und wir dürfen investieren und wir werden ernten. Und wenn ich großzügiger sein will, dann fängt es damit an, dass ich investiere. Nicht, dass ich zuerst habe. Das ist irgendwie das Spannende im Reich Gottes. Und das lese ich in dieser Sammlung. Der ganze Text atmet davon. und irgendwie auch Erntedank. Jetzt haben wir geerntet. Dann lagern wir ein. Dann essen wir eine Zeit lang von den Dingen. Und im Frühjahr, wenn wir von dem, was wir haben, gegessen haben, Brot gebacken haben, also so war es früher, dann muss ich einen Teil von diesem Korn nehmen und es noch in die Erde stecken und hoffen, dass es etwas wird, sich vermehrt, Gott Gunst schenkt und gutes Wetter, es sich entwickelt und ich eine reiche Ernte habe. Ich glaube, wir werden in unserem Menschsein nie an einen Punkt kommen, wo wir investieren aus einer Position von, oh, gerade ist echt easy. Investieren bedeutet immer in der Spannung von, das wird eng. Du willst dich in das Reich Gottes investieren? Ich kann dir garantieren, dir wird einfallen, wie wenig Zeit du eh schon hast. Und es wird konkurrieren mit dem, du wolltest noch mehr Sport machen und du wolltest in der Firma dich entwickeln und eine Fortbildung und du freust dich schon auf, ich freue mich auf die Football-Saison, ich bin nicht so Netflix, ich liebe Football. Aber das ist ein Sonntag und ich bin mir sicher, wenn ich sage, ich will mich investieren, dann haben manchmal Leute Sonntagabends Zeit und ich muss mich entscheiden. Das bedeutet Nachfolge und zu investieren. Investieren kommt nicht aus, ach, gerade ist easy, ja, hier. Investieren ist immer eine bewusste Entscheidung für und auch gegen. Das ist, was es aus meiner Sicht ist. Ich mag diesen Satz. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Was ich an diesem Satz liebe, ist, dass es etwas offenbart. Dann ist besser, du gehst, Joel. Und was ich an diesem Satz liebe, ist, dass er irgendwie Herz und Verantwortung zusammenbringt. Herz und Verantwortung bringt er zusammen. Das erste ist, wenn wir geben, egal um was es geht, und ich hoffe, ihr hört es, dass es mir um viel mehr als um Geld geht, aber man kann bei Geld bleiben. Ich würde nichts aus Zwang geben. Ich habe das schon oft gesagt, mir sind 5 Euro von Herzen lieber als 500 aus Zwang. Ehrlich. 5 von Herzen freuen mich mehr als 500 aus Zwang. Weil die von Herzen, die haben eine Verheißung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und was wir von Herzen ihm zur Verfügung stellen, da hat er verheißen, dass er das nehmen wird und dass er diese Dinge vermehren wird. Deshalb achte zuerst auf dein Herz, auf deine Motivation. Aber das Zweite ist, er bringt dort etwas rein und wir kennen das. Wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ja, ich kann nicht erwarten, aus 3 Kartoffeln einen Acker voll Ernte zu bekommen. Da ist eine Eigen- und eine Mitverantwortung da, die Gott uns irgendwie zuspricht. Und das bringt eine Spannung in unser Leben. Und die Spannung ist aus meiner Sicht dazu da, sich Gedanken zu machen, was ich wirklich will. Und es gibt etwas in unserer Nachfolge, wo es darum geht, zu sagen, ich will mein Leben hingeben. Ich will mein Leben verschenken. Jesus hatte Blut geschwitzt, bevor es ans Kreuz ging. Ich glaube, das war für ihn kein Wellnessurlaub. Also ich wollte es nur mal gesagt haben. Wir sind da manchmal auch sehr, also ich bin manchmal sehr romantisch. Ja, Jesus, und dann kam er aus dem Himmel, ist ans Kreuz gegangen, alles war super. Es gibt kaum, also es ist die schlimmste Folterart, wie man Menschen Schmerzen zufügen kann. So, das ist interessant, ich will da nicht drauf eingehen, aber das hat ihn etwas gekostet. Und diese Verantwortung, was will ich wirklich, was will ich ernten, was ja automatisch impliziert, was will ich einsetzen, die liegt tatsächlich bei uns. Und Gott freut sich an allem, und ich glaube, das, mit dem will ich enden, Gott freut sich an allem, was wir aus Liebe zu ihm bringen. Er freut sich an allem, wirklich an allem, was wir bringen. Und ich glaube, das andere ist eine andere Ebene, dass er sagt, wenn du mir viel bringst, dann kann ich aus dem Vielen viel machen. Und wenn du mir wenig bringst, dann kann ich auch was machen, aber ich kann mit wenigen einfach einen anderen Ertrag erzielen. Da hat sogar Gott Grenzen. Darf ich das so sagen? Nein. Ja, aber genau darum geht's ja. Irgendwie geht's ja darum, ist es so? Oder ist es vielleicht anders? Ich glaube, Gott wird immer vermehren. Also, da bin ich ganz bei dir. Ja, aber wenn ich hier lese, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, scheint es doch eine Grenze zu geben. Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, oder vielleicht habe ich so nicht gesagt, aber ich glaube, dass ich eine Grenze setzen kann, wie er wirken kann. Also das war, wie ich es gemeint habe. Sehr gut, dass du das nochmal klarstellst. Ich glaube nicht, dass es bei Gott Grenzen gibt, aber ich glaube, dass wir sein Maß an Wirken begrenzen können. Deshalb ist es, also, und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selber anschauen. Vielen Dank. Oh, da, im Gespräch über. Weil das wäre wirklich schade, wenn wir den Punkt falsch verstehen. Vielen Dank. Ich würde hier mal einen Punkt machen. Erntedank. Wir sind dankbar für alles, was Gott getan hat. Ich bin froh für alles, was er in meinem Leben schon entwickelt hat. Aber es gibt Bereiche in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Denken, wo ich davon überzeugt bin, da sieht er noch so viel mehr. Und das sieht er auch in deinem Leben. Und er, also, weißt du, er weiß, der hat da wirklich ein gutes Team vor sich. Also ich glaube, das ist wirklich seine Haltung und seine Sicht. Weißt du, der guckt die an und denkt, boah, wir haben wirklich ein Champions League Team. Wir haben Leute, die was können. Aber da gibt's Dinge, da könnt ihr wachsen, da kann ich wachsen, jeder persönlich. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, sich zu fragen, Jesus, was will ich dir aus Liebe schenken. Und wenn ich an meine Zukunft denke, in welches Bild will ich hineinwachsen? Und wo merke ich, da bräuchte ich Veränderung? Was fällt mir schwer, was auch immer das sein mag? Um dann zu sagen, wenn ich hier in diesem Bereich eine Ernte möchte, was will ich dir aus Liebe geben? Wie kann das aussehen? Und ich rede hauptsächlich über Charakter und Wesensarten. Wie kann das aussehen? Was will ich dir schenken? Wie kann es aussehen, in diese Bereiche nachhaltig und konstant kleine oder große Dinge zu investieren und nicht das eine große Ding zu machen, sondern nachhaltige Dinge zu investieren? Und ich gebe uns einen kurzen Moment, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, mir ist was aufgefallen, dir kurz Gedanken zu machen, vielleicht was aufzuschreiben, dass das nicht verloren geht. Und dann würde ich gerne noch beten. Vielleicht können wir uns alle einmal kurz erheben. Ich möchte dir wirklich nochmal zusprechen, was Jesus in dir sieht, was Gott der Vater in dir sieht, ist das Leben von Jesus. Das hat er mit deiner Entscheidung für ihn, hat er das potenziell in dich gelegt. Und die Möglichkeiten sind da. Und die Kraft des Himmels, die ist mit dir verbunden. Und sie steht zur Verfügung. Und sie steht dir zur Verfügung. Und er ist unaufhörlich daran interessiert, dass du in diese Richtung dich entwickelst. Und er ist bereit, da wo es nicht ist, zu vergeben und da wo du Entscheidungen triffst, die mit seiner Kraft zu unterstützen. Er ist bereit, zu deinem Wollen sein Vollbringen zu schenken. Er ist bereit, von diesem Überwindergeist in dich zu legen. Aber ich will dich heute fragen, wenn Reich Gottes auch Sterben bedeutet, so damit Wachstum und neues Leben entstehen kann, gibt es etwas, wo du sagst, dieses Ding will ich aus Liebe zu ihm geben und sagen, hier, das hätte ich gerne los und ich hätte dafür gerne etwas anderes und ich will mich in diese Richtung entwickeln. Und wenn es da etwas gibt, denk noch kurz daran, heb deine Hand, dann will ich uns noch segnen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der aus dem, was wir bringen, neues Leben schafft. Und ich will dich damit segnen. Und wenn dir viel bewusst ist, wo er verändern darf, dann ist die Schönheit seiner Verheißung, dass du viel Veränderung erleben wirst. So, da ist wirklich keine Verdammnis. Da ist eine Bereitschaft zu helfen und sein Herz ist voller Güte und Mitgefühl für dich. Und ich segne dich, dass das Leben Jesu mehr und mehr wirksam wird in deinem Leben und dass es dieser Abgleich des Himmels stattfindet und dass er dich von innen her verändert in sein Bild hinein und dass die Grenzen, die vielleicht bisher da waren, dass die wirklich ein ganzes Stück verschoben werden und dass dort mehr Raum ist für sein Wesen. Und ich segne deine Entscheidung, dass es nicht ist, was du verwirklichen musst, sondern dass die Kraft des Himmels auf deinen Entscheidungen ruht und dass da, wo du dich demütigst, dass seine Gnade dich befähigt. Nicht nur, dass seine Gnade dir vergibt, sondern dass sie dich wirklich befähigt, dieses Leben zu führen, was er für dich vorgesehen hat. Amen.